Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe. Wir haben eine richtige Podcast-Woche, weil wir gestern schon eine Folge aufgenommen haben und heute direkt den nächsten Gast hier sitzen haben. Willkommen Ines. Ines Räth ist heute da. Worüber sprechen wir? Ich werde gleich direkt das Wort an dich übergeben, dass du dich kurz vorstellen kannst und welches Thema du heute mitgebracht hast. Aber kurz als Mini-Intro, es geht darum, über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das Startup, was du mitgegründet hast, heißt Nilo Health. Und erklärst du ganz kurz, was macht ihr? Was ist eure Mission hinter dem Unternehmen?
Hi, erstmal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute dabei zu sein. Mein Name ist Ines, eine der Mitgründerinnen von Nilo Health. Wir sind die mentale Gesundheitsplattform für Unternehmen in Europa. Und unser Ziel ist es zum einen, mentale Gesundheit zu entstigmatisieren und Mitarbeitenden frühzeitigen Zugang zu präventiver Unterstützung zu bieten. Das heißt, wir geben Mitarbeitenden von Unternehmen Zugang zu 1:1-Betreuung mit Psychologinnen, Therapeuten, aber auch zu digitalen Inhalten und Gruppenworkshops, um frühzeitig Resilienz aufzubauen und letztendlich gar nicht in eine mentale Krise zu kommen. Das heißt, frühzeitig einfach Unterstützung zu bieten.
Und ich glaube 2019, soweit ich jetzt richtig recherchiert habe, seid ihr erst live gegangen oder habt das Startup gegründet. Wenn man jetzt euch noch nicht kannte und auf die Website geht, muss ich sagen, in der recht kurzen Zeit macht das einfach schon ja einen sehr, sehr professionellen und großen Eindruck. Wenn man sich die Partner auch anguckt, die Firmen, die mit euch arbeiten, die quasi eure Services implementiert haben oder ihren Mitarbeitern anbieten, ist es irgendwie sehr erfolgreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt ja auch Geld eingesammelt. Jetzt kürzlich, glaube ich, habe ich einen Artikel gesehen. Wo steht ihr heute? Also kannst du vielleicht so ein bisschen auch nochmal zum Gründerteam was sagen? Du bist ja nicht alleine, du bist quasi einer der Co-Gründer. Insgesamt seid ihr zu dritt. Wie seid ihr auch zusammengekommen und wo steht ihr jetzt heute und was ist so ein bisschen die ganze Mission hinter der Company? Wo wollt ihr noch hin?
Klar, gern. Ich gucke mal, dass ich so auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehe. Wie wir angefangen haben, wir waren zu dritt, wie du schon gesagt hast, Katha, Jonas und ich. Damals aus unterschiedlichsten Punkten, sage ich mal, zusammengekommen. Jonas und ich hatten zusammen studiert und Katha kam dann ein bisschen verzögert als dritte Co-Founderin dazu. Damals super stark getrieben aus einer persönlichen Motivation. Also ja, wir hatten schon immer den Gedanken, den Wunsch, uns selbstständig zu machen und so ein bisschen auch diesen Wunsch, was mit Purpose zu machen, wie man heute so gerne sagt, sind aber dann zu dem Thema über Vorkommnisse, sage ich mal, im Freundeskreis gekommen. Also wir hatten Freunde im Freundeskreis, die mit Depressionen und Angststörungen zu kämpfen haben und wir damals einfach ganz stark gemerkt haben, wie dieses Thema immer noch stigmatisiert ist und wie es den Leuten unmöglich gemacht wird, irgendwie darüber zu sprechen, was eben auch dazu führt, dass sie nicht rechtzeitig Hilfe bekommen. Und das war für uns damals so der Auslöser, wie wir angefangen haben. Und sind jetzt heute ein Team von knapp 100 Leuten mit Standort München, Berlin. Und wie du schon gesagt hast, haben inzwischen mehrere hundert Kunden. Ganz viel noch aus dem Startup-Scale-Up-Bereich. Also Kunden sind zum Beispiel Westwing, Soundcloud, Tier Mobility, aber auch etablierte Unternehmen wie Scholz & Friends, Helm AG, also auch diverse größere Unternehmen, die eben mehr und mehr merken, dass sie bei dem Thema was tun müssen. Ich glaube, gerade die letzten 2-3 Jahre haben uns deutlich gezeigt, welchen Einfluss mentale Gesundheit haben kann und haben natürlich so auch diesem Thema einfach, ich glaube, gesellschaftlich nochmal Rückenwind gegeben, was eben auch dazu führt, dass Unternehmen da mehr und mehr sich engagieren.
Wir haben ja im Vorgespräch und auch schon vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, dass ja erstens natürlich der Anteil der offiziell diagnostizierten mentalen Erkrankungen schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Also wir reden ja zum Beispiel in einem WHO-Report von 2017, der neue kam jetzt gerade raus, von über knapp 400 Millionen, die weltweit offiziell diagnostiziert werden, nochmal mit Anxiety die gleiche Anzahl. Das heißt, das sind ja auch immer ein Prozentsatz der Mitarbeiter in den Unternehmen, die mindestens davon betroffen sind. Viele Unternehmen haben ja überhaupt noch nicht die Sichtbarkeit und die Offenheit dafür. Das heißt, ihr sagt ja gerade, Ihr seid 2009 schon gelauncht. Die letzten 3 Jahre waren natürlich auch mental für viele Mitarbeitende und Mitarbeiter eine große Herausforderung. Würdest du sagen, dass sich durch die Corona-Pandemie und auch dieses Homeoffice, diese Offenheit für das Thema nochmal stark geändert hat? Oder ist es immer noch ein langsamer Prozess, dass die Unternehmen erst sagen, wir haben gar keine Fälle, wo wir Support brauchen. Wir holen uns dann Hilfe, wenn wir einen akuten Fall haben.
Nee, ich glaube, es hat sich massiv geändert. Ich glaube, die letzten Jahre hatte, also die letzten 2, 3 Jahre hatte, allein im sozialen, also im privaten Umfeld, glaube ich, hatte jeder Leute, wo man merkt, dass welche Auswirkungen so Belastung haben kann. Mhm. Das heißt, ich glaube, bei jedem wurde das Thema einfach die letzten Jahre präsenter, weil wir natürlich auch so ein gemeinsames Leid hatten, sage ich mal, in Anführungszeichen. Das heißt, das Bewusstsein hat sich definitiv geändert. Ich glaube, hinzu kommt, ist natürlich, dass auch die Belastungen sich verändert haben. Ne? So Sachen wie Homeoffice führen natürlich dazu, dass es Mitarbeitern auch schwerer fällt, abzuschalten nach der Arbeit, dass man Themen länger mit in den Feierabend nimmt. Das heißt, auch die Herausforderungen haben einfach zugenommen mit Themen wie New Work, Veränderung des Arbeitsplatzes. Und ich glaube zusätzlich, was wir auch noch sehen, ganz klar ist, dass natürlich eine jüngere Generation auch anders über das Thema nachdenkt. Das heißt, dass mehr und mehr Millennials und jüngere Generationen in den Arbeitsmarkt stoßen, die natürlich auch bei diesen Themen mehr Unterstützung erwarten. Das heißt, ich glaube, es gibt verschiedene Trends, sage ich mal, in Anführungszeichen, die einfach dazu führen, dass Unternehmen ein größeres Augenmerk und auf das Thema legen.
Man kann ja präventiv arbeiten und ja in akuten Fällen. Was ist der Fokus bei Nilo?
Also erstmal ist unser Ziel, eine holistische Plattform zu sein. Das heißt wirklich zu sagen, okay, es ist so divers, das Thema mentale Gesundheit, und wir bewegen uns alle auf einem Spektrum. Und unser Ziel ist zu sagen, wir verstehen, wo die einzelne Mitarbeiterin steht und bieten ihr die richtige Unterstützung. Das heißt wirklich maßgeschneidert Unterstützung zu bieten, mit aber ganz klar einem präventiven Fokus. Weil ich glaube, das Problem, was wir heute haben bei mentaler Gesundheit, ist, dass wir schwarz-weiß denken. Ne? Entweder man ist gesund oder man ist krank, und ich muss nur daran arbeiten, wenn ich krank bin. Und ich glaube, das ist eine Denke, die sich einfach ändern muss. Das heißt, ganz klar auch dieses Bewusstsein zu schärfen, hey, es ist wie Sport, den wir für unsere physische Gesundheit tun, bieten wir auch Möglichkeiten, präventiv Skills zu lernen, Resilienz zu steigern, um gar nicht erst in eine schwerwiegende Situation zu kommen. Das heißt, ja, holistisch zum einen, aber ganz klar Ausbau des präventiven Spektrums.
Kannst du uns so ein bisschen praktisch mal so, ich sag mal, mit auf die Reise nehmen? Also sagen wir jetzt mal, Kira und ich sind in einem Unternehmen tätig, was mit Nilo Health arbeitet. Wie würde das aussehen? Also bekommt jeder Mitarbeiter dann quasi ein Login anonym, und wie viele Sessions darf ich zum Beispiel mit einem Psychologen monatlich buchen? Also wie kann ich mir jetzt praktisch als Mitarbeiter euren Service vorstellen?
Ja, voll gern. Also ja, wir haben erstmal immer Kooperation mit Unternehmen, das heißt nicht mit der einzelnen Person, sondern immer mit Unternehmen, und dadurch bekommen alle Mitarbeitenden, wie du gesagt hast, Zugang zur Plattform. Die können sich da anonym anmelden, was erstmal natürlich ein super wichtiger Aspekt ist, dass sich alle sicher fühlen, dass auch keine persönlichen Daten mit dem Unternehmen geteilt werden. Das heißt, sie können sich anmelden, bekommen aber natürlich davor auch übers Unternehmen Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Naja, was erwartet sie? Welche Informationen werden geteilt? In welcher Form können sie den Service nutzen? Und wenn sie sich dann anmelden, bekommen sie praktisch so durch eine Art Personalisierung mal einfach eine Empfehlung, wie sie an ihrer persönlichen Situation arbeiten können. Und das kann eben, wie schon gesagt, ne, über 1-zu-1-Sitzung sein, über digitalen Content. Das heißt, sie bekommen dann im ersten Schritt eine Empfehlung. Und darauf basierend arbeiten sie an ihrer mentalen Gesundheit. Bezüglich der Sessions gibt tatsächlich in der Regel ein Kontingent, das jedem Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Das richtet sich aber nach dem Budget des Unternehmens. Aber natürlich haben wir auch ganz klar eine Empfehlung bezüglich, was sehen wir mit der höchsten Wirksamkeit.
Und weiß man, wann die Sessions zum Beispiel stattfinden? Also dürfte ich jetzt auch während der Arbeitszeit kurz in eine Phonebox gehen und vielleicht das da machen, wo es jetzt keiner mitbekommt? Oder wird das doch eher in den Zeiten, wo du jetzt nicht arbeitest, zu Hause von den Mitarbeitern genutzt? Oder ist das eigentlich total irrelevant und darüber sprecht ihr gar nicht mit den Unternehmen?
Also wir empfehlen ganz klar den Unternehmen auch zu sagen, dass das kann auch während der Arbeitszeit. Das ist natürlich das lebt jedes Unternehmen so ein bisschen anders, ne? Also ja. Die Mitarbeitenden können erstmal frei buchen, aber natürlich ist die Kommunikation der Unternehmen zum Teil unterschiedlich, forciert wird, dass die Mitarbeiter das auch während der Arbeitszeit machen können. Wir sehen natürlich schon eine Tendenz zu den Randzeiten. Ich glaube, so ein Gespräch ist auch immer in einer gewissen Weise aufwühlend, braucht vielleicht ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung. Ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man das vielleicht nicht irgendwie zwischen Tür und Angel macht, sage ich mal. Das heißt, wir sehen natürlich irgendwie eine Tendenz zu, ich mache es lieber vor der Arbeit, nach der Arbeit, wenn ich meine Ruhe habe. Aber letztendlich ist es frei, die Mitarbeitenden überlassen.
Bindet ihr Führungskräfte mit ein, weil die sind ja auch ein integraler Bestandteil oder Baustein, um Mitarbeitern aber auch eine Sicherheit zu geben?
Ja, super, super guter Punkt. Das sehen wir auch. Also wir binden die in unterschiedlichster Form, sage ich mal, mit ein. Zum einen bieten wir auch ganz klar Unterstützung für Führungskräfte, weil wir einfach merken, ne, dass es natürlich auch oft strukturelle Themen am Arbeitsplatz sind, die zu einer Belastung bei den Mitarbeitenden führen. Das heißt, wir haben ein Angebot im Sinne von Gruppenworkshops für Führungskräfte, wo es darum geht, hey, wie erkenne ich eigentlich Burnout-Symptome zum Beispiel? Wie führe ich vielleicht auch ein kompliziertes Gespräch, wenn ich merke, einer Person geht es nicht gut? Das heißt, da haben wir Gruppenworkshops, also auch digitale Programme, wo die einfach auch ihre Skills erweitern können, sage ich mal. Das heißt, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir sie einbinden im Sinne von, dass sie natürlich auch Art Ambassador sind für Nilo im Unternehmen. Das heißt natürlich, dass sie es auch zum Teil ins Unternehmen tragen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Entlastung für die Führungskräfte ist, ne? Weil was wir auch von Führungskräften ganz oft hören, dass in der Vergangenheit sind die Themen halt oft bei ihnen aufgelaufen, weil sie so die ersten Ansprechpartner waren, aber ganz oft vor der Herausforderung standen, dass sie damit einfach nicht umgehen konnten und natürlich auch nur zum gewissen Grad damit umgehen können müssen. Ne? Wenn jetzt eine Kollegin, ein Kollege beispielsweise einen Trauerfall in der Familie hat, ist natürlich die Führungskraft auch nur bedingt in der Lage und bedingt verantwortlich, das aufzufangen. Und jetzt durch Nilo eben ja ein Tool an die Hand bekommt, wo man irgendwie einen vertrauensvollen Partner hat, an dem man weiterleiten kann. Das heißt, ich glaube, auch in dem Sinne ist es auch eine Entlastung für Führungskräfte, die super wichtig ist.
Ich finde den echt auch so, so wichtig und gut, diesen Aspekt, dass ihr die Führungskräfte jetzt nicht ausschließt und nur sagt, unser Ziel ist, wir wollen den Mitarbeitern helfen und da quasi Hilfe oder Coaching oder Sessions anbieten, weil sonst es ja auch ein bisschen einfach wäre, ne, dass die Unternehmen sagen können, wir sourcen das jetzt out, wir haben jetzt eine Firma und die regelt das dann und sonst müssen wir uns jetzt um die psychischen Probleme der Mitarbeiter oder Mental Health keine Gedanken machen. Weil, ja, das ist, wir hatten ja in vielen Folgen das jetzt, Kira, ne? Dieses Thema, was ist, wenn du das One-on-One mit deinem Vorgesetzten hast und es ist jetzt gerade irgendwas passiert in deinem Leben und man findet irgendwie gar nicht richtig so die Gesprächsform, darüber sprechen zu können, weil eben die Führungskraft auch überfordert ist. Also, dass ihr da Hilfestellung anbietet, finde ich super wichtig und fände es auch interessant zu erfahren, wird das, also sprechen die Unternehmen das auch selber an, dass sie sagen, hier haben wir echt einen Bedarf und die Manager melden sich auch manchmal, dass sie da gerne Coaching hätten? Oder ist das sowas, was in eurem Portfolio ist und ihr schlagt das vor und dann sagen sie, ja, okay, können wir uns mal angucken. Aber in erster Linie geht es ja eigentlich um die Mitarbeiter. Also wie empfinden Unternehmen das, wenn ihr diesen Service ansprecht?
Also es ist erstmal immer Teil des Services, weil wir es glauben, dass das eben von unterschiedlichen Seiten angegangen werden muss. Und es ist tatsächlich was von Unternehmen auch mehr und mehr angefragt wird. Das heißt, da sehen wir tatsächlich auch, dass das ein Thema ist, das Unternehmen umtreibt, sage ich mal.
Wissen die Führungskräfte, ob Mitarbeiter von ihnen in Betreuung oder einen Service von Nilo nutzen oder ist das wirklich auf der Ebene anonym, dass HR eine Auswertung bekommt und sagt, 5% eurer Workforce sind gerade bei uns, aber wer das ist, bleibt komplett hinter verschlossenen Türen.
Ja, genau, zweiteres. Also die Unternehmen erfahren nur, welche Prozentzahl an Mitarbeitenden Service nutzen, wie viele Sessions beispielsweise bucht werden und ganz grob, was sind die Themenfelder, weil das tatsächlich auch was ist, wo Unternehmen, glaube ich, mehr und mehr ein Interesse daran haben, auch zu verstehen, okay, wie fern ist es auch strukturell arbeitsplatzbezogen, ne, und wie viel sind es private Themen. Das heißt, das ist so das Aggregationslevel, das wir teilen, ist aber in keinerlei Form zurückzuführen auf die Mitarbeitenden, wer den Service in welcher Form benutzt.
Du hast die Themen gerade auch angesprochen und auf der Website habe ich nochmal recherchiert, da kommen ja zum Beispiel 4 so Buckets, also Angstzustände, Schlaflosigkeit, Depression und Verlust zum Beispiel ist so ein Thema oder 4 Themen, die ihr da nennt. Sind das wirklich so große Gebiete, wo jetzt vielleicht auch die Auswertung dann sagt, irgendwie, weiß ich nicht, 15% suchen Hilfe wegen eines Trauerfalls, dass das so runtergebrochen wird? Kann man das quasi am Ende erkennen oder ist es schwer, so zusammenzufassen?
Ja, es ist, theoretisch sehen wir das schon. Was wir schon sehen, dass es auch einfach unternehmensabhängig ist, aber in Form von, wenn ein Unternehmen besonders junge Belegschaft hat, sind es vielleicht andere Themen, wie wenn es ein etablierteres Unternehmen mit einem relativ hohen Durchschnittsalter ist, dass natürlich also so Sachen wie demografische Informationen, Daten massiven Einfluss drauf haben. Deshalb ist es eigentlich schwer, so und zu sagen, das ist das Thema, mit dem alle oder die 80% zu kämpfen haben. Das sehen wir ganz klar. Aber was wir schon sehen, ist, dass sich es auch sehr stark aufteilt zu arbeitsbezogenen als auch persönlichen Themen, was uns auch super wichtig ist. Ne? Ich glaube, es sind alle die Summe von dem, was uns irgendwo so umtreibt. Das heißt, wir sehen sowohl, dass Mitarbeiter an ihren persönlichen Themen arbeiten, dass sich aber auf natürlich auch Arbeitsperformance, Motivation etc. auswirkt. Das heißt, es wäre wirklich auch der Ansprechpartner für diverseste Fragen in bestimmten Lebenslagen geht.
Mhm. Du hattest eben angesprochen, digitale Sessions, das heißt, vielleicht nochmal zum Verständnis, es kommt jetzt keiner zum Unternehmen vor Ort und sagt, wir geben hier vor Ort Sessions, sondern es ist alles auf einem digitalen Wege, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter, oder?
Ja, genau. Also es ist praktisch, wir haben eine Mobile App als auch eine App über den Webbrowser und sowohl Buchung der Sessions, also auch die Sessions selbst, also auch die ganzen Gruppenworkshops und natürlich digitalen Inhalte finden sich über die Plattform wieder.
Die Mobile-App, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin und ich brauche Akuthilfe. Also wir wissen ja, es gibt ja manche Lebensereignisse, die warten nicht, bis irgendwie in 2 Wochen ein Termin frei ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Habe ich dann sozusagen in der App die Möglichkeit zu sagen, wie so ein Red Button, ich brauche jetzt Hilfe, es ist ein Emergency-Fall? Oder wie laufe ich durch diese Nutzung durch?
Genau, also man kann auch angeben, wie akut es ist. Und das Frühste ist praktisch nächstes. Also du kannst für den nächsten Tag bereits Sessions buchen. Das heißt, bis zu 24 Stunden vorher. Und was auch bei den Sessions tatsächlich der Userflow ist, sage ich mal, dass man kurz Angaben dazu macht, was ist mein Thema, das mich beschäftigt. Wir haben so ein paar Fragen, um auch diesen Schweregrad abzumessen, sage ich mal, und dann so ein paar Basic-Informationen, die wir abfragen. Und darauf basierend machen wir auch Empfehlungen, wer der die richtige Psychologin ist. Hintergrund ist, wir haben inzwischen einen Pool von deutlich, deutlich über 100 Psychologinnen, die unterschiedlichste Spezialgebiete haben, sage ich zum einen. Zum anderen bieten wir 30 plus verschiedene Sprachen an. Das heißt, wir einfach da auch inzwischen ziemlich genau vorhersagen können, hey, bei dem und dem Thema mit deinem Nationalität ist die Person die richtige und können somit halt auch deutlich bessere Ergebnisse gewährleisten.
Und wie regelt ihr das mit der Verfügbarkeit der Psychologen? Weil das passt total gut zu der Folge, die wir gestern aufgenommen haben. Wir haben ja gestern mit einer Brustkrebserkrankten gesprochen und da hatten wir auch in der Folge das ganze Thema psychologisch oder Psychoonkologie und da hat Kira ja auch nochmal den wichtigen Kommentar genannt, wie schwierig es normalerweise ist, überhaupt einen Psychologen zu finden und dann auch einen Termin zu bekommen. Ist das jetzt ein großer Vorteil, wenn das Unternehmen mit euch arbeitet, dass die Psychologen dann Sonderslots haben? Das heißt, wenn jetzt so eine Anfrage über das Unternehmen kommt, kriege ich schneller einen Termin, vielleicht sogar in der Woche noch, wo ich über die App die Anfrage gemacht habe? Oder kann es auch durchaus mal sein, dass ich jetzt einen Monat warten muss oder sogar noch länger? Also wie habt ihr das geregelt? Habt ihr da irgendwelche gibt es da bei euch Ausnahmen, dass ich schneller daran komme?
Ja, definitiv. Also das ist natürlich eines der großen Probleme, ne? Dass wir momentan über den klassischen Gesundheitsmarkt haben, dass Leute bis zu 3 bis 6 und noch länger Monaten warten. Also was wir erstmal zum einen haben, wir haben einen stark ausgewählten, kuratierten Pool an Psychologinnen und Therapeutinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch durch einen strengen Auswahlprozess gelaufen sind. Das heißt, kann sich auch nicht einfach jeder anmelden, in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben erstmal einen Pool, der uns natürlich auch eine Verfügbarkeit zusagt. Und das erlaubt uns, wie gesagt, dass man eigentlich immer mit 24 Stunden Vorlauf eine Session bekommt für den nächsten Tag. Das heißt, es eigentlich in dem Sinne keine Wartezeiten gibt.
Mhm. Jetzt nehmen wir an, ich lebe ja in München und ihr findet jetzt zufällig eine Psychologin, die auch in München ist. Dann kann ich aber nicht einfach entscheiden, dass ich dort auch vor Ort sein möchte, sondern das ist rein nur darauf ausgelegt, dass es diese Distanzbetreuung gibt. Und nach den, ich weiß nicht, wie viele Stunden jetzt sind, aber nach dem Kontingent, Ende des Kontingents, kann ich auch nicht sagen, ich möchte dort weiterbleiben. Oder ist das eine persönliche Organisation ab dann?
Nee, das ist tatsächlich die Möglichkeit. Also nachdem du dein Kontingent ausgeschöpft hast, dass dir dein Unternehmen zur Verfügung stellt, hast du die Möglichkeit, auf eigene Kosten weiter Sessions zu buchen.
Okay, das heißt prinzipiell, wir wissen ja zum Beispiel, die Wartezeiten, um Plätze zu bekommen, sind ja teilweise 12 Wochen bis 6 Monate. Dann Anträge bei der Krankenkasse dauern auch gerne mal 3 Monate. Bedeutet im Endeffekt, es ist auch möglich dann für Patienten zu sagen, okay, ich kenne diese Therapeutinnen und Therapeuten jetzt schon und in dem Zuge kann ich auch gleich den Antrag bei der Krankenkasse stellen, um einfach diesen Prozess zum Beispiel zu beschleunigen und das auf dem Wege schon einleiten zu können, oder?
Das ist tatsächlich schwer möglich, weil der Unterschied ist, um über die Krankenkasse auf einfachen Wege zumindest abrechnen zu können, brauchst du eine Therapeutin, einen Therapeuten mit Kassensitz. Und die Psychologin, die mit denen wir zusammenarbeiten, die haben die gleiche Ausbildung, haben nur tatsächlich keinen Kassensitz. Und ja, es gibt das Übernahmeverfahren der Krankenkassen, aber es ist relativ unverlässlich, dass es dann gezahlt wird. Deshalb genau, so diese Abrechnung über die Krankenkasse ist nicht möglich, aber es ist natürlich eine optimale Überbrückung, ne? Gerade bei Akutfällen einfach jetzt schon mal eine erste Erleichterung sicherzustellen. Und was wir dann darüber hinaus auch machen, ist, dass wir die Person begleiten, den richtigen Therapieplatz zu finden, rauszufinden, was ist eigentlich die richtige Therapieform für mich und auch zu motivieren, diesen Schritt zu gehen. Aber die einfache Abrechnung dann von der Langzeittherapie ist bei uns nicht möglich.
Okay, die ist dann der nächste Schritt, die man sozusagen parallel dann organisieren kann. Aber wenn es mir jetzt in dem Moment schlecht geht, habe ich die Möglichkeit, relativ schnell Hilfe zu bekommen, damit so das Akuteste abgefangen wird.
Ja, genau. Und das ist natürlich das bei Akutfällen. Ne? Das, was ich vorhin auch gesagt habe, unser Ziel ist es ganz klar, Leute dazu zu bringen, frühzeitig an den Themen zu arbeiten. Ich glaube, was wir momentan eben zum Teil haben, dass Leute Jahre warten, bis sie die Bereitschaft haben, daran zu arbeiten. Und das ist das, wo wir ganz früh Leute abfangen und wo dann auch ganz oft in, ich sage jetzt mal, 6 Sitzungen auch wahnsinnig viel erreicht werden kann, weil die Leute noch viel funktionaler sind, viel ressourcenstärker sind und auch viel schneller eine Verbesserung erreicht werden kann, dass diese Langzeitunterstützung dann auch gar nicht notwendig ist. Das heißt, ein Großteil unserer Nutzer und Nutzerinnen sind Leute, denen eben schon in einem geringen Umfang an Sitzungen deutlich stark geholfen werden kann.
Ich habe heute noch die Übersicht von akuten Anzeichen für Burnout gesehen, das ist, was du gerade angesprochen hast. Es fängt ja eigentlich schon so, im mittleren Wege ist man ja schon, dass man so ein bisschen aggressiver wird, dass man sich vom sozialen Umfeld zurückzieht. Und das ist ja eigentlich schon die Mittelstufe. Und prinzipiell ist es das ja, wo ihr schon eigentlich vorgreifen wollt und sagen wollt, ich möchte dich dafür sensibilisieren, hab deine eigenen Boundaries, lad dir weniger auf den Tisch, als du eigentlich leisten kannst und kommuniziere einfach offener. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, genau. Also gerade auch ne, bei den Gruppenworkshops und digitalen Inhalten, die wir entwickeln, was zum Beispiel Meditationen sind oder 10-minütige Programme, wo ich mich mit einem Thema beschäftige. Genau da geht es darum zu sagen, hey, wir brauchen eigentlich alle so ein Skillset, um eigentlich mit diesen ganzen Sachen, die täglich auf uns einprallen, besser umgehen zu können. Und darum geht es, diese Skills zu lernen, die wir viel zu wenig lernen, glaube ich, wie wir ranwachsen. Genau, und da einfach diese Fähigkeiten zu lernen, um dann, wenn es irgendwie stressig wird, wenn die Belastung zunimmt, damit einfach effizient umgehen zu können.
Ich denke auch, es muss gar nicht immer sofort jetzt die Session sein oder die 6 Sitzungen wirklich mit Videocall, mit einem Psychologen. Das ist ja eine Instanz, wo es schon sehr konkret wird, ne? Und du ja auch viel Commitment irgendwie dann mitbringen musst. Oder die Hemmschwelle ist vielleicht größer für Leute, wirklich psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber diese digitalen Inhalte, wie du gerade gesagt hast, gerade Meditation und so weiter, wenn dann mein Arbeitgeber derjenige ist, der mich darauf aufmerksam macht und mir eine Plattform bietet, finde ich das irgendwie sehr, sehr fortschrittlich und toll und es sollten viel mehr Unternehmen machen. Und das führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Wenn wir jetzt Startups, Mittelstand, Großkonzern angucken, mit wem sprecht ihr am meisten? Ich glaube, in der Intro hast du gesagt, dass es viele jetzt auch noch junge Unternehmen oder auch zum Beispiel Startups sind, die mit euch sprechen. Aber was ist jetzt so die Erfahrung? Wo kriegt ihr am einfachsten den Zugang? Wer ist am offensten dafür? Das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung.
Also erstmal, was man sagen kann, ist, dass das Thema aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, jegliche Art von Unternehmen beschäftigt und man auch in diversen Studien sieht schon auch, dass es sich zu einem klassischen Service entwickeln wird, den Unternehmen bieten, um zum einen, ich sag mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach Herausforderungen besser abzufangen und zum anderen aber auch wettbewerbsfähig zu bleiben auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, wir sehen es tatsächlich, dass es in den unterschiedlichen Unternehmen interessant ist. Was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass, ich sage jetzt mal so, Startups, Scale-Ups, die Innovatoren für das Thema so ein bisschen war. Und ich glaube, das ist einfach ganz stark getrieben, weil es eine jüngere Generation in der Regel ist. Mhm. Weil ich glaube schon, was wir natürlich immer noch haben bei dem Thema, ist ein riesen Stigma, das so langsam ein bisschen bröckelt. Aber ich glaube, es ist, ja, steht außer Frage, dass wir ein Stigma haben und dass es immer noch ein Thema ist, das unter den Teppich gekehrt wird bis zum gewissen Grad. Und dass es aber von einer jungen Generation gerade gepusht wird. Und in Startups haben wir natürlich die Situation, dass in der Regel das Durchschnittsalter irgendwie plus minus 30 ist. Das heißt, da auch einfach mehr Nachfrage, offene Nachfrage zu dem Thema besteht. Und dass die so ein bisschen die Treiber die letzten Jahre für das Thema waren.
Obwohl ja eigentlich man sagen könnte, das Geld, um so einen Service zu buchen und anzubieten, das Ganze kostet natürlich die Unternehmen auch was, ist ja wahrscheinlich doch eher dann in Richtung größere Unternehmen oder sogar Konzerne, ne? Die haben riesen HR-Abteilungen und könnten sowas irgendwie viel schneller und einfacher machen, als jetzt ein frisch gegründetes Startup, wo vielleicht motivierte Gründer im Team sind, die sagen, das ist super wichtig, aber wir können uns das noch gar nicht leisten. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? Manche wollen es vielleicht, können es aber noch gar nicht so richtig anbieten und die ganz Großen könnten das alle und müssten das alle im Portfolio haben, aber tun sich vielleicht da auch noch ein bisschen schwer, weil ja der Vorstand älter ist oder was auch immer und dann noch länger braucht. Vielleicht ist das ja auch was, wo wir auch grundsätzlich noch ein paar Jahre brauchen, dass sich das so einpendelt und am Ende, wie du gesagt hast, völlig egal, wie groß oder klein ein Unternehmen ist, dass alle verstanden haben, wir müssen da unseren Mitarbeitern was anbieten.
Ja, definitiv. Aber ich glaube auch, dass da, was wir schon eingangs gesagt haben, dass trotzdem die letzten 2 Jahre da schon einen Schritt oder eine Zeit übersprungen haben. Ich glaube, wir waren vor 2, 3 Jahren noch deutlich, deutlich hinten dran, gerade was so etabliertere Unternehmen angeht, aber dass da jetzt schon ein Umdenken einfach stattgefunden hat, die letzten Monate und Jahre.
Einfach auch aufgrund der Kombination mit Remote Work, aber auch, weil sich, glaube ich, in den letzten 3 Jahren die Beziehung zu Führungskräften massiv verändert hat. Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, wir haben, die Führungskraft ist da und ich sehe sie jeden Tag, sondern Führungskräfte müssen sich auch nochmal anders entwickeln und zu gucken, wen sehe ich da eigentlich 5 Tage vor meinem Screen und wie ist diese Person drauf? Und es werden ja mittlerweile auch durch diese neue Distanz, wenn man Glück hat, mehr privatere Sachen geteilt. Wenn man Pech hat, kriegt man gar nichts mehr mit. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so diese Vermischung, die da aufkommt. An der Stelle auch nochmal Gratulation zu Funding im Mai. Das sind ja knapp 8 Millionen, die ihr aufgenommen habt. Was natürlich für euch auch in Sachen Business Growth, Expansion, genau sicherlich auch diese Ziele füttert. Was ist denn euer Plan, wenn wir uns Nilo in 2 Jahren anschauen und wir gucken zurück auf das Funding von Mai, welchen Weg wollt ihr bestreiten?
Wie anfangs schon gesagt, ist unser Ziel, der Anbieter für mentale Gesundheit in Europa zu sein. Das heißt, der Weg oder das Ziel ist groß und was für uns natürlich auf der anderen Seite wichtig ist, ist, der Qualitätsanbieter zu sein, also zu sagen, wir bauen ein Produkt und einen Service, der 100% gewährleisten kann, dass wir damit Impact haben und den Leuten helfen. Das heißt, damit einhergehend auch 2 Ziele. Das eine eben wirklich unsere Reichweite zu erhöhen, indem wir Sales weiter aufbauen und Marketing weiter aufbauen. So auf der anderen Seite aber auch wirklich unseren Service verbessern, um noch besser Unterstützung bieten zu können.
Wisst ihr, die Frage kann ich ja eigentlich an euch beide jetzt stellen, zum Beispiel, wie Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern so dasteht? Also wenn man jetzt an den US-Markt zum Beispiel denkt, glaube ich, sind die Leute viel offener, was psychologische Hilfe angeht. Man erzählt das irgendwie unter Freunden, das ist gar kein Ding, dass man vielleicht auch wenn gerade gar kein Thema da ist, zum Psychologen geht oder ein Coaching hat. Und in Deutschland habe ich immer das Gefühl, so wie wir gestrickt sind oder sozialisiert sind, ist das immer noch so ein Tabuthema. Ich wüsste jetzt gar nicht, ohne recherchiert zu haben, wie ist das in anderen europäischen Ländern, wie jetzt irgendwie Frankreich oder UK, gibt es da große Unterschiede? Ja, vielleicht weiß Ines das oder auch Kira, weil du dich ja auch viel mit solchen Sachen beschäftigt hast.
Die einzige Zahl, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, die ist 2 Jahre alt ungefähr, wird ja nicht jedes Jahr neu erhoben, aber das ist ungefähr 4,9% der Unternehmen präventives Gesundheitsmanagement haben. Da ist jetzt nicht genau spezifiziert, was es ist, aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in diesen 4,9% noch ein geringerer Anteil... Wir reden gerade von Deutschland, aber wenn wir zum Beispiel einen mentalen Aspekt, also aktuell wirklich noch nicht, dass ich es nennenswert nennen würde. Ich weiß nicht, Ina, hast du andere Zahlen oder nochmal genauere Zahlen? Weil das ist mit diesem 4,9 war jetzt das Letzte, was ich noch im Kopf hatte.
Ich glaube, also im Europavergleich nicht, aber was man ganz klar sagen kann, Charlotte, zu dem, was du gerade gesagt hast, also ja, die USA sind deutlich weiter, sowohl was das gesellschaftliche Thema angeht, als auch was das Thema in Unternehmen angeht. Da ist es auch schon viel normaler, solche Services zu haben. Und in den europäischen Märkten siehst du eigentlich eine deutlich höhere Stigmatisierung zum einen, A und B eine relativ vergleichbare. Du hast ein paar Märkte, die weiter sind, das sind die Nordics, die mit dem Thema auch offener umgehen. Die stechen wahrscheinlich so ein bisschen heraus. Daneben hast du eine relativ vergleichbare. Klar, gibt es diverse Studien, die mal zeigen, dass vielleicht UK offener sind, aber es ist ähnliches Niveau, würde ich sagen, stimmt, in Europa.
Nordics hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können. Das sind ja bei vielen Themen, ne? Sei es jetzt irgendwie Kinderbetreuung oder einfach grundsätzlich Work-Life-Balance. Ich arbeite auch mit sehr vielen Kollegen aus den Nordics zusammen, wo man das, oder auch Niederlande, ist ja auch so ein bisschen vergleichbar manchmal.
Ja.
Stimmt, da merkt man alleine, ohne jetzt was gelesen zu haben, wenn man mit den Leuten spricht, so vom Mindset, ne? Wie gewisse Dinge angesprochen werden, dass man offen Feedback gibt und so weiter. Da vielleicht auch schon so ein bisschen kulturelle Unterschiede innerhalb von Europa.
Ja.
Aber was vielen Unternehmen definitiv noch fehlt, ist halt genau dieser Notfallplan. Also zu wissen, wie agiere ich, wo kann ich Ressourcen finden. Also Ines, das wirst du auch bestätigen können, dass da viele auch den alteingesessenen deutschen Mittelstand eigentlich noch nicht so wirklich vorbereitet sind und eigentlich meistens eher reagieren, und das habe ich auch in Interviews damals gemerkt, dass sie erst reagieren, wenn wirklich was passiert ist. Also viele, die dann auch sagen, wir haben noch nie einen Fall gehabt, keine Ahnung, was ich mit dem Thema wirklich soll, und wir machen erst, wenn was da ist. Und dabei vergessen, glaube ich, super viele, dass schon super, super viel da ist. Also das ist ja, diese mentalen Erkrankungen da sind, nur weil man sie nicht sieht, sind sie ja präsent. Dass es auch die kritischen Lebensereignisse, über die wir immer wieder sprechen, auch da sind. Nur wenn man nicht darüber spricht, heißt es ja nicht, dass sie nicht auftreten werden. Und das ist, glaube ich, noch eine starke Lernkurve, die der Mittelstand auf jeden Fall in Deutschland noch gehen kann, weil diese 4,9%, die ich gerade gesagt habe, das ist immer noch verschwindend gering. Und präventives Gesundheitsmanagement kann in manchen Fällen auch sagen, ich biete Massagen an. Also das können ja die Unternehmen dementsprechend auch auslegen. Und wenn wir uns dann nur das Potenzial für zum Beispiel auch Nido Health anschauen, ihr habt darüber gesprochen, dass ihr ja auch expandieren wollt, dass ihr natürlich auch eure Märkte erweitern wollt, dann ist es ja, also da ist das Potenzial wirklich enorm, nur mal mit Blick auf, wir gucken uns Deutschland und diese Awareness für das Thema an. Also ich bin super gespannt, wie sich das bei euch entwickelt. Wir haben ja gesagt, dass wir so ein bisschen über Nido Health nochmal erfahren und haben jetzt einen super Überblick bekommen. Also vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast in einem Unternehmen, die gar kein Gesundheitsmanagement haben, und surprise, haben wir gesprochen, gibt es ganz viele. Was würdest du dieser Person raten und wo würde sie euch finden? Weil ich glaube, Mitarbeiter können es nicht selbst initiieren, das muss über die Führungskräfte dann laufen oder über die Geschäftsführung, über HR, oder?
Also letztendlich haben wir immer einen Vertrag mit dem Unternehmen in letzter Konsequenz, Und meistens ist Ansprechpartner HR. Es gibt natürlich manche Unternehmen, wo es dann noch gesonderte Teams gibt, die das vorantreiben, aber in der Regel ist es HR. Entweder eine Person, die in HR für Benefits-Themen verantwortlich ist, für kulturelle Themen oder eben Gesundheitsmanagement. Aber was wir tatsächlich öfter haben, ist, dass es Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der HR-Abteilung vorschlagen, weil sie es entweder aus einem früherigen Unternehmen kennen oder es von Freunden und Bekannten kennen. Das heißt, ich glaube, angestoßen kann es von jedem werden, aber getrieben und der Vertrag abgeschlossen wird in der Regel von HR. Genau, und finden kann man uns auf den klassischen Portalen, LinkedIn, über die Website. Und in der Regel machen wir dann im ersten Schritt einfach einen kurzen Call, um einfach mal den Service vorzustellen, zu zeigen, auch erste Fragen zu klären und auch zu verstehen, was das Unternehmen damit erreichen möchte. Und das ist meistens so ein ganz guter Einstieg, um auch so eine erste gute Idee davon zu bekommen, was so eine Zusammenarbeit mit uns auch bedeutet.
Und habt ihr einen Einfluss darauf, wie die Unternehmen euch dann bewerben? Also geht ihr zum Beispiel auch mal und habt irgendwie eine Panel-Discussion oder stellt im Unternehmen dann nochmal den Service vor? Bietet ihr zum Beispiel Marketing- oder Flyer-Material oder muss das Unternehmen halt selber entscheiden, so wir bieten das jetzt einmal an in einem Newsletter oder die Führungskräfte können das den Mitarbeitern einmal vorstellen und dann ist auch gut. Also ist das so ein Thema, wo ihr euch auch drum kümmert oder vielleicht, falls ihr es noch nicht tut, bald macht oder so?
Nee, wir unterstützen da die Unternehmen ganz stark. Also jedes Unternehmen bekommt eine interne Ansprechpartnerin, internen Ansprechpartner und die planen dann wirklich gemeinsam die Kommunikation im Unternehmen. Das heißt, es gibt gemeinsame Kick-Off-Veranstaltungen, es gibt Kommunikationsmaterialien. Hintergrund ist erstmal, dass es uns auch super wichtig ist, natürlich, dass der Service angenommen wird und dafür ist einfach die richtige Kommunikation wichtig. Zum anderen ist natürlich der Anonymitätsaspekt, den wir vorhin auch angesprochen haben, wichtig. Ne? Wenn wir uns als externer Partner dort positionieren, nimmt das auch nochmal die Hürde für die Mitarbeitenden zu sagen, okay, fühle ich mich da sicher oder nicht. Das heißt, die Kommunikation wird immer gemeinsam getrieben.
Cool. Super spannend. Ines, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das ist auch nochmal ein kleiner Weckruf an alle, die zuhören und ihr habt noch keinen Gesundheitsmensch und auch keinen mentalen Support, insbesondere Prävention und Akutfälle. Needle Health werden wir verlinken. Wir werden auch das LinkedIn-Profil verlinken und eure Website und auch meinen geliebten WHO-Report, damit alle das noch nachlesen können, wie wichtig es ist.
Den werden wir weiterhin immer wieder erwähnen.
Diese WHO-Reports sind toll. Aber einfach, um da die Awareness nochmal hochzuhalten. Und ich finde es ganz super, was ihr macht, Ines. Das habe ich, glaube ich, schon Trilliarde Mal gesagt. Aber und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Tolles Unternehmen, tolle Mission, toller Wachstum, der jetzt, glaube ich, auch nochmal in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und genau, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Ines, und alles Gute für euch. Wir drücken die Daumen. Und ich glaube, unser Unternehmen oder das Unternehmen, wofür ich aktuell tätig bin, die arbeiten noch nicht mit euch. Das wäre dann mal eine Idee, das vielleicht vorzustellen.
Schauen wir mal. Dann sollten wir gleich mal drüber sprechen.
Cool. Jetzt weißt du, wie es geht. Ist nicht ganz klein.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Ciao. Danke, Ines. Ciao.